Sinnplauderei, der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann.
Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Mein Name ist Nina Hartmann und ich bin Rechtsanwältin und Unternehmerin. Gleichzeitig bin ich auch Keynote-Speakerin und Podcasterin, YouTuberin und gebe auch Online-Seminare, speziell für Frauen zum Beispiel zum Thema Sichtbarkeit. Und in allem, was ich mache, geht es mir immer um den Menschen. Um Menschen, die etwas bewegen, um Menschen, die Geschichten zu erzählen haben und darum, was Menschen machen können, um glücklich zu werden. Ich habe hier einen besonderen Menschen bei mir zu Gast im Podcast-Studio, Lisa Fiegers. Liebe Lisa, wir kennen uns so ungefähr 4 Jahre und ich bin investiert in dein Startup Telemetridec. Wir haben viel zusammen erlebt, schon einige Runden miteinander gestartet, haben sie durchlaufen und ich freue mich ganz besonders, dass du hier heute bei mir im Podcast-Studio bist. Herzlich willkommen, Lisa Fiegers.
Vielen Dank für die liebe Einladung, Nina. Ich höre ja den Podcast total gerne und bin ganz stolz, dass ich auch mal Gästin hier sein darf.
Ja, wie schön. Ja, du begleitest mich auch schon länger, gell? Und so ist es Win-Win, wenn man so tolle, ja, als Business Angel in so tollen Startups unterwegs ist, dass man quasi auch viel zurückbekommt und viel, ja, in eine Welt schnuppern darf, die anders ist als der normale deutsche Mittelstand, aus dem ich jetzt so komme. Ja, liebe Lisa, vielleicht willst du mal erzählen, was macht Telemetridec? Und dann später gehen wir darauf ein, wie du dazu gekommen bist und so weiter. Ja, aber was macht Telemetridec genau?
Ja, wir messen, was Menschen machen, wenn sie sich in Apps, in Webseiten und in Web-Apps bewegen. Also zum Beispiel, wie oft verwenden sie die App? Täglich, wöchentlich, monatlich öffnen sie die App, weil sie eine Notification bekommen haben oder weil sie aus anderen Gründen, die selber auf die Idee gekommen sind, dass sie jetzt da was machen wollen oder da was brauchen. Und das sind ganz wichtige Daten, die wir da erheben, um Entscheidungen zu treffen, wenn für die Developer, die an den Apps arbeiten, die Product Owner, ja, die Publisher von den Apps, weil die haben sich was gedacht, als sie die App gemacht haben. Die haben sich gedacht, naja, die Menschen haben wahrscheinlich dieses Bedürfnis, da brauchen sie dieses Tool, dieses Feature dazu, das sollten wir in der Reihenfolge aufbauen. Und die Daten, die wir liefern, zeigen ihnen, ob die Menschen tatsächlich sich so durchklicken, wie man sich das gedacht hat, oder ob es da irgendwo Verwirrung gibt, Probleme, Fehlermeldungen, die Leute verhalten sich anders, als man das erwartet hätte. Und wenn man das weiß, kann man die App dann entsprechend anpassen und optimieren und am Ende natürlich seinen Umsatz steigern, ja, mehr Abos verkaufen, die Kundenzufriedenheit steigern und so weiter. Und diese Art von Software nennt man eben Nutzungsanalyse oder Analytics-Tool. Davon gibt es auch einige. Wir haben aber einen besonderen Ansatz gewählt, als wir unser Produkt gestaltet haben. Und zwar haben wir einen sehr starken Fokus auf das Thema Datenschutz. Im Gegensatz zu den anderen Anbietern am Markt wissen wir, dass jemand erst diese, dann jene und dann die nächste Aktion in der App gemacht hat. Wir wissen aber nicht, wer genau das war. Und da haben wir einen großen Unterschied zu den anderen Anbietern, die Daten erheben, um Profile zu füllen, die dann wiederum dafür verwendet werden, um personenbezogene Werbung auszuspielen. Wir erstellen zwar auch Profile, die sind aber so anonymisiert, dass es mathematisch nicht möglich ist, herauszufinden, welcher spezielle User in der App oder welche natürliche Person diese Aktivitäten dann durchgeführt hat. Und das ist sehr angenehm für alle Beteiligten, also zum einen für uns als Unternehmen. Wir haben jetzt fast 10 Milliarden Datenpunkte, die wir verwalten und kein einziger davon hat einen Personenbezug. Das lässt uns natürlich etwas ruhiger schlafen im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung. Dann haben wir die App-Publisher. Die haben den Vorteil, dass sie keine Einwilligung zum Tracking einholen müssen, weil die Einwilligung, diese Consent-Banner, die viele Leute ja nerven, beziehen sich immer auf personenbezogene Daten. Und die haben wir nicht. Das heißt, die User Experience, ja, gerade das Onboarding in einer App, wenn man die neu verwendet, zum ersten Mal runtergeladen hat, ist viel angenehmer, viel schlanker. Und unsere Kunden haben auch einen Vorteil bei der Präsentation ihrer App im App Store und im Play Store, weil dort nämlich sehr transparent gezeigt wird, wie geht denn die jeweilige App mit dem Datenschutz um und mit der Privatsphäre. Und wenn man zum Beispiel als Nutzer jetzt die Wahl hat zwischen 30 bis 300 Depressionstracking-Apps, nimmt man dann wahrscheinlich doch eher die, wo man sich sicher sein kann, da bleiben die Daten lokal auf meinem Gerät, keine dritte Partei kann die einsehen, niemand kann Rückschlüsse auf meine Person machen und so weiter. Und das ist natürlich vor allem für die Nutzer und Nutzerinnen von den Apps besonders wichtig, dass die sich sicher sein können, dass sorgsam mit ihren Daten umgegangen wird. Das heißt, alle drei beteiligten Parteien haben eigentlich einen großen Vorteil davon, dass der Fokus sehr stark auf dem Thema Privatsphäre und Datenschutz liegt. Und das macht unser Produkt gut geeignet für so regulierte Industrien, wo das einfach große Themen sind. Also wenn es zum Beispiel um die Daten von Kindern geht, da denken wir zum Beispiel an Schul-Apps, Lern-Apps, Spiele-Apps. Wenn es um Gesundheitsdaten geht, wie zum Beispiel Depressionstracker, verschiedene Krankheitssymptome lassen sich super managen und organisieren und dokumentieren über Apps oder auch Apps aus dem Bereich Finanzindustrie, was auch einfach sehr sensible Daten sind, die da verarbeitet werden.
Ja, das finde ich ja so toll, weil ich ja Datenschutzbeauftragte in unserem Familienkonzern war und mich intensiv 15 Jahre mit dem Datenschutz beschäftigt habe und deswegen auch ein großer Fan bin von euch, weil es geht ja, also meiner Meinung nach ist Datenschutz auch ein Menschenschutz, ja. Und es geht darum, dass Menschen gar nicht verstehen, was mit ihren Daten passiert und wie sie da ausgelesen werden. Und ihr schafft es eben ohne Personenbezug diese Auswertungen, die ja wahnsinnig wichtig sind aus unternehmerischer Sicht, aus App-Entwicklungssicht, dass man das quasi trennen kann, den Personenbezug und die Auslesung. Und das ist etwas ganz Tolles, auch betriebswirtschaftlich toll, weil natürlich dort, wo Personenbezug ist, gleich sehr viel Komplexität hinzukommt. Du hast es erwähnt, man muss die Cookie-Banner wegklicken, also man muss sie erstmal einstellen und man muss sie dann wegklicken als User. Man muss den Betriebsrat je nachdem informieren, man muss große Schleifen drehen, sich Dinge genehmigen lassen und bei euch braucht es das alles nicht. Also bei euch kann man quasi diese Anwendungen einfach so durchführen, ohne dass man diese ganzen Schleifen drehen muss, was einen riesen Mehrwert bedeutet und ja, deswegen auch so gut funktioniert, auch bei den ganzen Themen öffentlicher Nahverkehr, also alles, wo Öffentlichkeit betroffen ist, da ist ja auch immer sehr viel, ein großer Fokus auf dem Datenschutz. Auch da kann man eure Software super einfügen und benutzen und dann quasi diese Auslesungen machen, die ja so wichtig sind, um die Sachen auch zu optimieren. Von daher bin ich da ganz großer Fan. Es ist immer schwierig, es zu erklären. Also so der Pitch ist schwierig und Datenschutz ist jetzt für viele gar nicht so als Impact-Thema im Fokus, meiner Meinung nach. Aber ist es auch ein Impact-Thema, weil es auf das Social auch ganz viel einzahlt, auf die Rechte, auf die Persönlichkeitsrechte der Menschen und deswegen auch so wichtig ist, wie viele Datenpunkte haben wir es geschafft, im Jahr von Google wegzuhalten, die dort nicht ausgelesen werden. Wir waren mal bei einer 500.000, aber ich bin irgendwie auch nicht so zahlenaffin.
Also ich persönlich schaue auf die Daily Active Users und da sind wir bei 2,5 Millionen Usern, deren Daten wir täglich verarbeiten und deren Daten nicht in den Werbenetzwerken landen. Ja, und da ist Google der größte und wichtigste Player in dem Bereich der Nutzungsanalysen.
Das Wahnsinn. Stimmt, ja. 2,5 Millionen Datenpunkte.
Ich versuche das immer umzurechnen in Taylor Swift Konzerte. Da kommen so 60.000, 70.000 Menschen und das, da war ich und da kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, was für Menschenmassen das sind.
Ja. Ja, toll. Also wunderbar. Ein tolles Produkt. Also ein Produkt, was Sinn macht, was sowohl unternehmerisch Sinn macht, als auch vom Datenschutz her Sinn macht. Und ja, wie kam es denn dazu, dass ihr überhaupt ein Startup gegründet habt? Ich weiß von dir, du bist ja gar nicht aus einer Unternehmerfamilie. Hast einen ganz anderen Hintergrund. Wie bist du denn zur Unternehmerin geworden?
Ja, das manchmal gibt es im Leben so eine Chance, die ist so gut, die kann man nicht vorüberziehen lassen. Und so eine hat sich mir auch geboten, weil ich habe, mein bester Freund und ich haben zusammen eine App gearbeitet, die ja auch, also schon sensible Daten verarbeitet hat, so über Stimmung und Bedürfnisse und sowas. Und um die ein bisschen zu optimieren, weil es gab schon einige Nutzer und die haben auch Feedback gegeben, so mal eine Nachricht geschickt oder so, aber das war natürlich auch sehr unstrukturiert. Um da mehr zu messen, ja, wie machen die das und sind die eigentlich happy? Hat Daniel dann mal angefangen, an so einem Analytics-Tool zu arbeiten, weil eben der Markt nichts hergegeben hat, was auch sozusagen die Daten so schützt. Und er war schon lange in dem Bereich App Development tätig, hatte auch eine der ersten Apps veröffentlicht damals im App Store und kannte den Markt sehr gut, hatte auch immer wieder an Apps gearbeitet, wo es einfach um sensible Daten ging, wie zum Beispiel Standorte, die Beziehung des Standortes von dem Autobesitzer und dem Auto, weil man mit der App ja zum Beispiel gucken kann, wie ist der Batterieladezustand oder kann ich die Sitzheizung anmachen oder so. Und das war ihm immer wieder schon begegnet in seiner Laufbahn, dass man da mit super sensiblen Daten arbeitet, aber die eigentlich nicht richtig auswerten kann, wenn man diese Daten eben schützen möchte. Und mit unserer App kam das Thema dann erneut auf und dann war Lockdown und zwar ein bisschen Zeit da, sich darum mal zu kümmern. Das Projekt haben wir dann weiterverfolgt. Ja, also dann war auch die Frage, okay, hier ist was, woran viele Leute Interesse haben. Das hatte sich dann schon gezeigt, weil Daniel seine Arbeit und seine Erkenntnisse und die Probleme, auf die er gestoßen ist, so auf Twitter so dokumentiert hat. Da gibt es auch einen Begriff dafür, das heißt Coding in Public. Das heißt, man schreibt einfach über das, woran man arbeitet. Und allein darüber kam einfach schon viel Interesse. Und dann war eben die Frage, okay, ist das ein Hobby? Ist das ein Bootstrapping-Thema? Ist das ein Startup? Was kann das, also ist das überhaupt ein Unternehmen oder was für eine Art? Was kann das sein? Und im Laufe der Gründungsberatung, die Daniel dann in Anspruch genommen hat, hier vor Ort in Augsburg, kam dann eben die Erkenntnis, dass es eigentlich Software as a Service ist, ein skalierbares Geschäftsmodell und die Geschäftsform Startup, also es ist ja keine rechtliche Geschäftsform, aber eine Art, ein Unternehmen aufzubauen. Startup passt da sehr gut, alles super, passt prima, aber hey, macht es nicht alleine. Und stand dann eben die Frage im Raum, ob ich da vielleicht mit dazugehen möchte, weil sich unser Know-how auch gut ergänzt hat. Also er ist super fit in dem ganzen technischen Bereich, kennt die Bedürfnisse der App-Developer super gut, weil er einfach selber einer ist, ist auch super vernetzt aufgrund seiner Berufserfahrung die vielen Jahre davor, die er schon international gesammelt hat, hatte sich also auch einen guten Ruf erarbeitet. Und ich hatte in meinem Job damals in der Cybersecurity mich sehr tief eingearbeitet in das Thema Datenschutz, weil ich auch bei einem Unternehmen gearbeitet habe, was sich eben mit Anonymisierung beschäftigt hat, was wir jetzt bei Telemetry Deck auch machen. Und das war einfach, wir waren, also das klingt immer blöd, wir sind immer noch beste Freunde. Das Know-how hat sich perfekt ergänzt. Wir wussten, wir können auf Basis gemeinsamer geteilter Werte und einem vertrauensvollen Verhältnis gut zusammenarbeiten. Und dann musste man es einfach machen, weil es lag auf der Hand. Und über die Entscheidung bin ich bis heute sehr glücklich, ja.
Ja, also ihr seid also aus meiner Perspektive jetzt als Gesellschafterin bei euch auch ein tolles Team. Also wirklich auf Augenhöhe, unheimlich wertschätzend, ihr ergänzt euch gut. Und ja, ich finde es echt toll, auch mit euch zusammenzuarbeiten und kann es nur zurückgeben. Ich finde auch, so ein Startup entwickelt sich ja auch immer. Weißt du, du kommst mit einer Idee, aber dann kommt es ja doch immer anders oder man stößt ja ständig an Probleme, man hat Finanzierungsthemen und so weiter. Und es ist halt schön, wenn man so eine Belastung belastbare Gemeinschaft hat und dann nicht einer immer aussteigen will oder total überfordert ist, sondern ihr habt da wirklich so diese Hürden alle gemeinsam genommen. Und ich erlebe das auch. Du bist sehr gut organisiert, du bist im Social Media Bereich sehr fit, du bist so jemand, der nach außen geht, du bist sehr kontaktfreudig. Und Daniel ist wirklich so ein wahnsinnig High-End-Nerd, der halt da super mit seinem blauen Bart und mit seiner, ja, er ist so sehr speziell und damit auch so wahnsinnig wertvoll. Und ja, das ist einfach toll. Er hat unheimlich gute Kontakte in diese ganze Entwickler-Developer-Szene rein und du hast die Kontakte dann dann eher in die Endkundenszene. Mhm. Weil am Anfang habt ihr vielleicht, kommen wir mal auf den Vertrieb, auf das Thema Kunde. Ihr habt am Anfang eben viel mit diesen Entwicklern zusammengearbeitet. Also die fanden halt euer Produkt cool und haben das dann sozusagen in ihre Firmen reingebracht. Da kannst du vielleicht gleich nochmal was dazu erzählen. Aber jetzt sind wir sozusagen in der nächsten Phase. Jetzt geht es um das Thema strukturierter Vertrieb oder wie erreicht man denn diese Firmen, also außerhalb der Developer-Szene, um ihnen da klar zu machen, was für einen Mehrwert ihr bietet und dass ihr gar nicht so teuer seid. Also vielleicht kannst du auch auf die Preisstruktur eingehen. Mhm. Genau, erzähl doch da mal ein bisschen was, Lisa.
Ja, also wir haben zwei große Zielgruppen. Das eine sind eben diese, wir nennen sie Self-Service-Kunden. Man kann sagen Indie-Developer oder App-Publisher. Und das andere sind große Konzerne, international agierende Unternehmen. Dazwischen ist gerade noch wenig. Das ist ein bisschen eine lustige Kundenstruktur, die wir da haben. Die erklärt sich dadurch, dass unsere Self-Service-Kunden sind App-Developer, die typischerweise eine bestimmte die Entwicklung, die sie selber durchmachen, zieht sich über mehrere Jahre. Die fangen an mit einem kleinen Hobby-App-Projekt. Das kann ein persönliches Problem sein, was sie damit lösen, wie zum Beispiel, ich vergesse immer genug zu trinken. Dann schreiben die eine App, hier ein Wassertrink-Reminder, kannst du einstellen, 5-mal am Tag, insgesamt 3 Liter. Ich denke mir jetzt was aus, ich weiß jetzt auch nicht so genau, nur als Beispiel. stellen die dann in den App Store und dann wird die runtergeladen, vielleicht 1000 Mal oder 5000 Mal oder so. Und dann sehen die, okay, da ist ja Interesse da entwickeln diese App dann weiter. Ja, da geht es zum Beispiel darum, dass man die in verschiedene Sprachen übersetzt, dass man die Präsenz im App Store optimiert, dass die mehr runtergeladen wird von den Leuten, die danach suchen und so weiter. Und irgendwann fangen sie an, damit Geld zu verdienen, dass sie sagen, okay, ich nehme jetzt 1 Euro im Monat oder im Jahr oder 12 Euro die Woche oder Dollar oder wie auch immer. Das Ziel ist, irgendwann mit dieser App oder vielleicht noch mit 1, 2, 3 weiteren sich das Leben zu finanzieren. Und diese Reise dauert einfach eine gewisse Zeit und wir haben in diesem Self-Service-Bereich Kunden auf der kompletten Skala. Also sehr viele Free-Kunden, die mit ihren 80, 100 Usern im Monat anfangen, bis zu Kunden, die uns, unsere Kunden zahlen sozusagen nach Volumen, was sie an Daten zu uns schicken, die da knapp 1000 Euro jeden Monat zahlen, weil sie so viele User haben und so ein komfortables Einkommen mit dieser App erwirtschaften, dass sie allein für das Analytics-Tool diesen Preis zahlen können jeden Monat. In den ersten 2 Dritteln dieser typischen Reise von einem App-Developer arbeiten die halt irgendwo, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und da arbeiten sie oft eben auch in einem App-Development-Team von einem größeren Unternehmen. Und dort empfehlen die uns dann auch hinein, wenn sie mit unserem Produkt zufrieden sind. Das heißt, für uns ist Kundenzufriedenheit ein ganz großes Thema, an dem wir eben sehr intensiv arbeiten, weil wir festgestellt haben, dass das einfach für uns ein Weg ist in die ganz großen Unternehmen hinein. Und so kommen wir zum Beispiel an einen internationalen tätigen Konzern, der in den USA sitzt. Der Konzern hat als Geschäftsmodell Device Management. Das heißt, andere Unternehmen kaufen die Software und organisieren damit die Geräte, die sie an ihre Mitarbeiter rausgeben. Ja, also die Smartphones, die Notebooks, um dann über Fernwartung Updates einzuspielen, wenn das Gerät verloren ist, eine Fernlöschung zu machen und so weiter. Ja. Und so kommt es, dass dieser US-Konzern Mitarbeiterdaten von Menschen aus allen Ländern der Welt er hat damit Berührung und Compliance, Datenschutz und so weiter ist eine ganz große Herausforderung, weil die quasi mit allen Datenschutzgesetzen dieser Welt zu tun haben. Jetzt haben alle Datenschutzgesetze dieser Welt eine Sache gemeinsam, sie beziehen sich auf personenbezogene Daten. Wir haben aber keinen Personenbezug, deswegen ist für die Telemetry Deck eine super Erleichterung. Also macht den ganzen Analytics-Prozess für die, also von, oh je, das ist ein sehr schlimmes Thema, zu, ach, prima, super, da kommen wir jetzt gut voran. So. Und das ist quasi unser Ziel, solche mehr von diesen Unternehmen zu haben. Also im Moment sind wir da noch im einstelligen Bereich, aber da wollen wir gerne hin. Und deswegen ist unser Enterprise Marketing ist eigentlich Developer Marketing. Und dann haben wir noch einen zweiten Strom sozusagen, wie wir an Leads in dem Unternehmensbereich bekommen. Und das ist das Netzwerk, das sind persönliche Intros, das sind Veranstaltungen, auf die wir gehen. Das ist hauptsächlich mein Job, weil wir da mit Kaltakquise und Anrufen und so weiter keine guten Erfahrungen gemacht haben. Also man kann nicht, mit dem Konzern haben wir keine Kundenbeziehung, aber zum Beispiel, man kann nicht einfach bei Siemens bei der Zentrale anrufen und sagen, hey, wir haben hier eine tolle Software, die braucht ihr bestimmt, können Sie mich mal durchstellen. Es mag Leute geben, die sowas können, aber für uns hat sich das im Moment bei den Tests eher als Zeitverschwendung rausgestellt und auch per E-Mail. Das geht einfach unter. Ich selbst kriege jeden Tag E-Mails, wo mir Developer in Indien angeboten werden zu einem günstigen Preis. Ich lese die auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Genau, und das ist so, das ist gerade unsere Vertriebsstruktur zu dem Thema Self-Service-Kunden. Da gibt es noch diesen lustigen Effekt, dass Developer Marketing gibt es eigentlich nicht, weil Developer sind allergisch auf Marketing. In dem Bereich sind Empfehlungen ein ganz großes Thema. Da haben wir das oft, dass in Social Media jemand fragt, ey, kann mir jemand App Analytics empfehlen? Ich suche da was. Sollte DSGVO-konform sein oder ich brauche was. Ja, was nicht so überladen ist, wie zum Beispiel jetzt das Google-Produkt oder ja, diese speziellen Anforderungen. Und dann werden wir da ganz oft unten drunter verlinkt und empfohlen. Leute sagen, ja, ich nutze das auch. Hier übrigens Screenshot von meinen Zahlen und so weiter. Bin sehr zufrieden. Und das sind die Themen, die uns sehr viele neue Kunden bringen. Und da sind wir immer wieder am Überlegen und probieren verschiedene Strategien aus, wie wir dieses Posten über Telemetry Deck durch unsere Kunden ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen hervorkitzeln können. Zum Beispiel machen wir am Jahresende immer ein Wrapped, also WR, ich weiß gar nicht, was auf Deutsch heißt, zusammengefasst oder so. Das wurde bekannt durch Spotify. Die teilen da immer jedes Jahr so, was hast du, welchen Künstler hast du am meisten angehört und was, welchen Song hast du immer wieder angehört und so verschiedene Sachen. Und viele Leute teilen das dann. Und sowas Ähnliches haben wir eben für unsere Kunden auch gebaut, wo wir dann einfach sehr hübsch aufbereitete Grafiken zeigen. Wie lief dein letztes Jahr? Die dann auch gerne geteilt und gepostet werden. Da ist immer klein unser Logo auch drauf und die Quelle verlinkt und so weiter. Und das ist zum Beispiel eine der Aktionen, die wir immer machen, damit über uns gesprochen wird. Weil Anzeigen schalten und so weiter ist schwierig. Also das mag unsere Developer-Zielgruppe nicht so.
Ja, super. Ja, euer Logo, das sieht man da hinter dir, über deinem linken Ohr sozusagen, also zwischen uns. Und ich habe eine tolle Tasse von euch gekriegt, wo das Logo auch drauf ist. Von daher denke ich da immer dran und ich finde es auch
Ja.
mega schön. Hat es eigentlich einen Namen?
Ja, das ist Sondrin, die Sonde. Mein Co-Founder Daniel, der hat einen großen Hang oder ich sag mal ein großes Wissen in dem Bereich Space, Weltall, Space Tech und so weiter. Hatte da auch schon mal ein Startup, was sich mit dem Thema Satelliten befasst hat. Deswegen gibt es da bei uns immer wieder Anlehnungen auch an die Begriffe, die wir vergeben müssen für bestimmte Komponenten in unserem System und so weiter. Und eine Sonde ist ja was im Weltall rumfliegt und Daten an die Bodenstationen zurücksendet. Und wir haben uns das so vorgestellt, dass sozusagen die Geräte der EndnutzerInnen von den Apps, ja, die da draußen so unterwegs sind, die Satelliten sind, die die Daten an unsere Bodenstationen, also unsere Cloud-Server, zurückschicken, die wir dann annehmen und verarbeiten. Und das wird auch wie sagt man, in der Weltraumbranche, kann man das so sagen, wird es eben auch Telemetriedaten genannt und deswegen haben wir auch Telemetry als Anlehnung dann da genommen als Firmenname.
Oh, super. Ich liebe ja solche Geschichten und ich liebe Logos und Marken. Und das ist ja sowas. Ich habe ja hier 3 Urkunden mit Marken, die ich mir angemeldet habe. In der Firma haben wir auch noch eine. Also ich bin einfach so eine Markensammlerin von daher und eine Namenserfinderin. Ich liebe das ja, ja. Also Sinnplauderei ist ja auch so ein Name, den gab es in Google noch nicht, als ich den erfunden habe. Den habe ich mir dann auch gleich als Wortmarke eingetragen, genau. Und mein Buch Frauen leuchten, was ich mit Miriam Zarte geschrieben habe, das Wort Frauenleuchten am Stück geschrieben, habe ich mir auch gesichert und da haben wir auch den Podcast dazu, speziell für Frauen. Hier so kleiner Schlenk. Genau. Jetzt, wenn hier so mittelständische Kunden zuhören würden, also die nicht so ein riesen Enterprise-Unternehmen haben, aber vielleicht auch nicht aus der Developer-Szene kommen, ab wann macht es denn Sinn, über euer Produkt nachzudenken oder was für Firmen hätten denn einen Vorteil von euch?
Also grundsätzlich ist es immer wichtig zu wissen, was die Nutzer machen in den eigenen Apps. Es gibt eine Einschränkung meiner Meinung nach, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt verkaufsfördernd, aber es macht tatsächlich nur Sinn, Daten zu sammeln, wenn man auch vorhat, sie zu verwenden. Also zum einen sagt es auch die Datenschutzgrundverordnung im Zusammenhang mit Datensparsamkeit. Zum anderen muss ich aber auch sagen, es macht keinen Sinn, ein Analytics-Tool zu bezahlen, wenn man nicht auch ein Budget und eine Bereitschaft dafür hat, die Erkenntnisse irgendwie zu verwenden. Ja, wenn man jetzt eine App einkauft bei einer Agentur und sagt, so, die haben wir jetzt und damit ist das Thema erledigt und wir machen vielleicht mal ein Sicherheitsupdate, wenn es unbedingt nötig ist. Ansonsten machen wir nichts damit. Ganz ehrlich, dann braucht man es nicht. Es geht, also unsere Zielgruppe sind wirklich Kunden, die mehr oder weniger aktiv, das kann ständig sein oder jährlich, aber ja, irgendwie an ihren Produkten arbeiten und die verbessern und mit den Daten auch was machen und daraus Erkenntnisse haben wollen. Das ist eine super Grundvoraussetzung. Ansonsten gibt es meiner Meinung nach keine Grenze, dass man sagt, ab 1000 Usern oder irgendwie sowas, weil vor allem am Anfang, wenn das jetzt frisch veröffentlicht wird, wenn es die App vorher nicht gab, ja, sagt man, okay, wir hatten bis jetzt unseren Online-Shop, über den wir Schuhe verkauft haben und jetzt haben wir auch eine App dazu, dann schon im Development-Prozess und sofort bei Veröffentlichung Analytics auch mit einbinden, weil gerade am Anfang sind das ja super wertvolle Informationen. Wenn man eh auch selber noch daran arbeitet, vielleicht noch gewisse Features auch nachschiebt, ist es doch auch total wertvoll zu wissen, ob die auch verwendet werden, ja, wie oft oder ob die Leute die vielleicht gar nicht finden im Menü der App oder in der Navigation. Ganz typische Fragen, die wir zum Beispiel haben, ist, ich weiß nicht, Nina, wenn du dich erinnerst an eine App, die du zuletzt installiert hast, typischerweise gibt es da am Anfang so 3 bis 5 Screens, so, hallo, schön, dass du da bist, hier, das ist, du kannst das und das damit machen, leg doch gleich mal los mit deinem ersten, ne, keine Ahnung was, übrigens mit dem Paid Plan hast du folgende Vorteile. So, das ist ein sogenannter Onboarding Screen, also der 3 bis 5 so Bildschirme angezeigt werden. Und da messen viele unserer Kunden, gucken die Leute das bis zu Ende. Und wenn sie das nicht tun, ist es natürlich doof, wenn man die wichtigste Information jetzt auf dem 5. Screen hat. Dann kann man sich überlegen, ja, kann ich das verkürzen? Mache ich die wichtigste Funktion früher oder baue ich das anders auf oder wie auch immer? Und das ist ja gerade am Anfang, wenn man jetzt startet mit so einem Projekt, super wichtig. Also der US-Konzern, von dem ich vorher erzähle, ich kann auch den Namen sagen, Jamf, wir haben da auch eine Logo-Freigabe und alles, dürfen das auch gerne erzählen. Bei denen ist es zum Beispiel so, die haben ihre Software schon und die veröffentlichen die komplett neu. Also die programmieren das neu nach mit modernerer Technik und lösen sozusagen technische Schulden auf, die sie da aufgebaut haben und haben dort von Anfang an das eingebunden. Und die planen einfach mit einem Ausrollen der App. Die wollen so und so viel Prozent ihrer Kunden jeden Monat umziehen. Und dadurch, dass die von Anfang an messen, sehen die ja sofort bei den ersten Prozent, ob alles okay ist oder nicht. Und können dann die anderen, keine Ahnung, 60%, ich denke mir jetzt was aus, einfach nicht in dieses Problem reinlaufen, indem sie halt kontinuierlich das verbessern. Genau, also das sind so die Anwendungsfälle, die wir so haben, ja.
Ja, ja, was ich auch mitgekriegt habe jetzt in den vielen Gesprächen, in denen ich versucht habe, bei uns mal so den Pitch rauszukitzeln, ist dieser Mehrwert, dass es in 3 Sekunden installiert ist oder in 3 Minuten. Also es ist wohl relativ leicht zu programmieren, ja. Ist ja nicht meine Welt, aber genau, ja. Also es ist einfach. Und ihr habt also es geht kostenlos los. Also ja. Man zahlt nicht von Anfang an, sondern erst ab einer gewissen Signalübertragung. Das bedeutet, genau. Dass man das einfach mal ausprobieren kann, ohne dass man gleich ins Bezahlmodell sozusagen reinläuft.
Ja, wobei wir da auch unterscheiden müssen. Also das ist jetzt für unsere Self-Service-Kunden das Preismodell. Das heißt, die gehen auf die Webseite, klicken sich einen Account, binden das ein und wir hören und sehen von denen nichts. Natürlich gucken wir unsere Kunden immer an, ja, die neuen Accounts, aber an sich ist das alles... müssen wir da kein manuelles Onboarding machen oder so. Bei Unternehmen sieht es da tatsächlich ganz anders aus, weil wir da einfach verschiedene Herausforderungen haben. Also zum einen gibt es da viel Kommunikation mit den Fachabteilungen, mit den Technikern. Die wollen das alles auch nochmal in unseren Worten hören. Die wollen ihre individuellen Anwendungsfälle durchsprechen, was auch oft also sehr sinnvoll ist. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie despektierlich klingen lassen. Und auch wenn wir, also wir wissen das sehr sicher und haben das auch mehrfach überprüfen lassen, zum Beispiel durch Leute wie dich oder unseren Datenschutzbeauftragten, dass wir nicht unter die DSGVO fallen und auch mit dem TDDDG nichts zu tun haben. Aber auch das muss erstmal bei den großen Unternehmen intern geklärt werden. Üblicherweise sprechen wir trotzdem mit dem Datenschutzbeauftragten und trotzdem mit dem Betriebsrat und so weiter. Und diese ganzen Prozesse müssen wir auch einfach einpreisen. Da haben wir so ein Onboarding-Paket geschnürt, wo wir dann auch noch verschiedene Services mit drin haben, dass wir ein bisschen Special Service durch unseren Data Scientist bieten, der dann auch nochmal auf die Daten schaut und seine Empfehlungen abgibt und so weiter. Und da sind wir natürlich dann auch, wenn die Nutzerzahlen klein sind, sind wir aufgrund dieser ganzen administrativen Tätigkeiten schon in einem anderen Preismodell. Das sieht man im Moment noch nicht auf unserer Webseite. Das kommt auch bald, werden wir da was überarbeiten und neu veröffentlichen. Aber für Unternehmen, die wirklich diese individuelle Betreuung brauchen, können wir da dieses Freemium-Modell nicht anbieten.
Ja.
Ich glaube, das ist aber auch, ist aber auch klar.
Das ist klar, ja klar. Und ja. Das ist ja dann auch der Mehrwert sofort spürbar. Auch selbst wenn man es nicht machen würde, hat man dann ja auch diese Lernkurve gehabt, auf was man alles achten kann. Aber die meisten machen es ja dann auch. Also wir werden das alles in den Shownotes verlinken und da kann man dann auch einfach mit dir direkt Kontakt aufnehmen. Wenn man sich dafür interessiert, einfach mal drüber zu sprechen, dann steht er ja da immer gerne zur Verfügung.
Total gerne, ja, auf alle Fälle.
Ja, cool. Ja, vielleicht nochmal ein ganz anderer Schlenk. Du hast ja früher mal als Mom-Bloggerin auch dich betätigt. Du bist sehr, sehr sichtbar, auch auf LinkedIn. Und ich gebe ja auch diese Kurse Sichtbarkeit für Frauen. Du bist ein tolles Beispiel dafür, wie man auch als Mutter, als Mensch, als Frau sichtbar wird und wie man da auch Haltung hat und zeigt. Vielleicht willst du da ein bisschen was drüber erzählen. Mhm. Und was hatte denn das Mom-Blogging eigentlich auch mit deiner Startup-Karriere zu tun?
Ja, also zu dem Bloggen bin ich gekommen, weil ich ehrlich gesagt, also jetzt unter uns hört ja keiner, mich ein bisschen gelangweilt habe in der Elternzeit und habe da angefangen, sehr viel zu lesen. Also so als Jungsratgeber habe mich da ein bisschen durch die deutsche Autorinnenwelt durchgelesen, die eben so was veröffentlicht haben und wollte dann irgendwo hin sozusagen mit meinen Erkenntnissen und habe dann einen Blog, den ich aus einem anderen Projekt hatte, sozusagen umgebaut in einen Elternblog und war dann eigentlich, also ich habe 2 Kinder, das heißt, ich hatte 2-mal das Thema, war dann eigentlich, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, Moment, was wollte ich sagen? Ach so, von quasi von Tag 1 an, wo ich über Familienthemen gebloggt habe, damit mit der Fragestellung konfrontiert, wie viel Familie zeige ich denn? Ja, also da war noch keine Rede von Datenschutzgrundverordnung und so weiter. Und da gab es so eine, also man könnte despektierlich sagen, so ein Mütterkrieg oder Mommy War unter den Elternbloggerinnen in Deutschland, die eben darüber diskutiert haben, ja, zeige ich mein Kind, wie viel zeige ich von meinem, ist es okay, wenn mal eine Hand zu sehen ist oder zeige ich das volle Gesicht, zeige ich, wenn die weinen, schokoladenverschmierte Münder haben, ja, wo ist da Also wie geht man auch mit den Persönlichkeitsrechten der Kinder um? Also auf die damals wirklich in der Öffentlichkeit noch nicht so Wert gelegt wurde, wie das jetzt heute ist. Und da musste man sich zwangsläufig irgendwie positionieren, weil man ja den Block irgendwie gefüllt hat, ja. Und ich war da ganz natürlich auf der Seite derjenigen, die die Kinder nicht gezeigt haben. Also ausschließlich von hinten und alte Fotos, sodass die Kleidung auch in der Regel nicht gar nicht mehr im Kleiderschrank war. Oder mal irgendwie die Schuhe oder sowas in der Richtung, aber auf keinen Fall die Gesichter. Und da gab es viel Diskussion und da habe ich eben viel auch ehrlich gesagt vieles gehört, was für das Zeigen der Kinder spricht, nämlich dass die in der Gesellschaft wenig stattfinden, dass zum Beispiel auch behinderte Kinder eigentlich keinen Raum haben in unserer Gesellschaft, dass die auch irgendwo sein sollen und deren Lebensrealität gezeigt wird. Also das finde ich auch total gute Argumente. Aber das war sozusagen der Nährboden, auf den dann eine Stellenanzeige gefallen ist, auf die ich mich beworben habe in dem Thema Cybersecurity und was dann eigentlich ja, mein Weg erstmal war für einige Jahre, dass ich mich da mit diesen Datenschutzthemen befasst habe. Jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen. Ach, zum Thema Sichtbarkeit, ne?
Ja, du
Ja.
bist sichtbar in LinkedIn und überall. Also du
Ja.
postest viel und du hast auch eine Haltung zu dem, du hast eine Meinung. Ich finde es immer
Ja.
wichtig, dass man auch noch eine Meinung hat in heutiger Zeit. Es gibt ja viele Menschen, die sich für die Meinungsfreiheit in der Verfassung mal eingesetzt haben und irgendwie habe ich das Gefühl, keiner traut sich mehr den Mund
Ja.
aufzumachen, weil man könnte angreifbar werden und ich finde es schön, dass du auch Haltung zeigst, sag ich mal.
Ja, also das ist mir auch sehr wichtig. Das würde ich auch gerne mehr machen, aber ich muss auch sagen, es ist immer ein Abwägen, was kann ich mir leisten, ohne dass dadurch jetzt eigentlich das Produkt und das Unternehmen in den Hintergrund gerät. Und da ist für mich der Datenschutz einfach ein super Thema, an dem ich mich entlang arbeiten kann, weil das genau, also das entspricht sowohl meiner Position und mein Bedürfnis, mich auch aktivistisch zu äußern und da meine Reichweite zu nutzen, als auch dem Unternehmenszweck. Und das geht da gut einher. Es sind andere Themen, die ich auch immer wieder bringe, wie das Thema Familie und Vereinbarkeit oder auch Sachen, die mich beschäftigen jetzt im Rahmen von ja, Datensammlung im Allgemeinen. Also da ist es auch oft, gibt es da schreckliche Beispiele, wenn man jetzt zum Beispiel in die USA schaut und wir wissen aber auch, dass viele Dinge, die in den USA passieren, technisch gesehen, auch irgendwann auf irgendeine Art und Weise bei uns ankommen und da versuche ich auch so ein bisschen vorauszuschauen und auch da ein bisschen dafür zu sensibilisieren, ohne gleichzeitig jetzt auch ständig mit dem erhobenen Zeigefinger rumzulaufen. Und also wir haben es da einfach in dieser technologischen Welt mit dem Datentransfer, mit super komplexen Herausforderungen zu tun. Also da geht es um politische und rechtliche Regelungen. Ja, darf man jetzt Dinge über den Atlantik, Daten über den Atlantik schicken oder nicht und unter welchen Voraussetzungen oder nicht? Dann gesellschaftlich, was passiert mit den Daten? Ja, wird damit sozusagen Gutes oder Schlechtes jetzt mal sehr vereinfacht dargestellt gemacht? Und dann auf der individuellen Ebene, ja, was heißt das denn für mich? Und ich glaube, das kann man von normalen Menschen gar nicht erwarten, dass sie das alles begreifen. Also ich beschäftige mich jetzt seit über 10 Jahren damit und lerne täglich dazu. Da habe ich gar nicht die Erwartung, dass andere Leute da jetzt einfach, nur weil ich mal was poste, sofort 100% richtige Entscheidungen treffen. Aber trotzdem wünsche ich mir da ein bisschen Bewusstsein dafür und versuche das auf eine leichte, persönliche und verdaubare Art und Weise immer mal wieder zu platzieren. So kann man es vielleicht sagen.
Ja, toll. Also man findet dich in LinkedIn unter Lisa Fiegers, gell? Du freust dich ja sicher über Vernetzungsanfragen.
Ja.
Und du bist auch in Instagram oder nicht? Ich weiß es gerade nicht auswendig.
Ja.
Ja, du bist da auch sehr aktiv.
Allerdings habe ich das ein bisschen, ja, Instagram ist gerade nicht mein Fokus. Da teile ich manchmal Inhalte, die ich wichtig finde, aber da mache ich jetzt selber, poste ich wenig.
Ja. Ja, ich habe ja viel mit meiner Sichtbarkeit durchgestartet in 23 und habe dann also in voller Kenntnis, was auch mit diesen Daten passiert. Also ich bin ja in allen möglichen Kanälen unterwegs, in der Meta-Welt und in LinkedIn und in YouTube und im Podcast. Und ja, also Meta traue ich persönlich kein Meta. Also wirklich, also ich mache das, weil es irgendwo dazugehört, weil es viel Sichtbarkeit bringt. Aber allein beim Werbeanzeigen schalten kenne ich so viele Beispiele und persönlich erlebt, dass man gehackt wird und dass die Konten angegriffen werden. Also das ist total unseriös und von daher muss man da immer überlegen, was man da macht und mit welchem Risiko man da auch lebt und was man auch für Daten reingibt. Also da geben ja viele auch unabhängig von Blogs jetzt wirklich ihre Kinderfotos und alles rein und da bin ich auch eher sensibel. Meine Kinder, die sind ja jetzt schon erwachsen, wollen trotzdem nie irgendwo gepostet werden. Also sagen immer, nein Mama, sie wollen ja noch nicht mal, dass ich Fotos mache. Ich komme ja immer mit dem Fotografieren, nein Mama, wir wollen nicht und so. Und sage ich, ja, also Fotos schon, ich poste es auch nicht. Aber für irgendwann ist man ja doch dankbar, wenn man mal so weiß, mit wem war man eigentlich in Urlaub und wie haben die Leute damals ausgesehen? So 20 Kilo schlanker oder dicker oder wie auch immer. Also es ist, finde ich, auch schön für die Erinnerung. Und da muss man, glaube ich, für sich selbst abwägen, was man jetzt gut findet oder nicht. Viele sagen, ja, warum? Ich habe ja nichts zu verstecken. Es ist oft so ein Ausdruck, den viele sagen, von wegen, ich kann ja alles zeigen, ich habe nichts zu verstecken. Aber da passiert ja viel mit diesen Daten. Vielleicht willst du uns dann noch ein Beispiel geben, was doch passieren kann. Und dann hören wir auch schon auf mit dem Podcast. Aber wir müssen auch irgendwie die Kurve zu was Positivem hinkriegen.
Ich wollte gerade sagen, Nina, das ist sehr schwierig, mit einem Beispiel aufzuhören, weil spontan fallen mir da auch nur scheußliche Beispiele ein. Okay. Also ich kann versuchen, kurz eins zu sagen, ohne jetzt super tief einzusteigen, aber super seichtes Thema Abtreibungsgesetze in den USA. Situation war die, dass es grundsätzlich erlaubt war und es gab einfach Stellen, die das die beraten haben und die das durchgeführt haben. Und das Gesetz, aufgrund dessen das erlaubt war, war dieses Urteil Roe versus Wade, was, ich weiß nicht genau, 30 Jahre oder so bestand. Und dieses wurde, auf Englisch heißt es overturned, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also es war sozusagen von einer Minute auf die andere nicht mehr gültig und und damit waren Abtreibungen in den USA illegal. Abtreibungen waren strafbar auf eine Art und Weise, dass auch Menschen sich strafbar gemacht haben, wenn sie von einer Abtreibung Kenntnis hatten und diese nicht gemeldet haben. Das betrifft zum Beispiel Taxifahrer, die die Betroffenen vor den Kliniken absetzen. Das betrifft jetzt Apotheker, die Medikamente rausgeben für einen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch. Aber es betrifft vor allem auch Technologieanbieter oder App-Anbieter, weil in sogenannten Zyklus-Tracking-Apps einfach der Zyklus und der ausbleibende Zyklus und der wieder einsetzende Zyklus und so weiter da dokumentiert sind. Und das war quasi an demselben Tag haben Organisationen, die sich eben um Frauenrechte, um Freiheitsrechte im Internet und so weiter bemühen, dazu aufgerufen, diese Apps einfach zu löschen, nicht mehr zu verwenden, keine neuen Daten mehr einzugeben, sondern lieber wieder auf Papierdokumentation zu setzen, um da eben keine Datenspuren zu hinterlassen. Und es gibt auch dokumentierte Fälle, bei denen Frauen ins Gefängnis gekommen sind, weil sie sich über, also da ging es in dem speziellen Fall jetzt um einen Facebook-Chat, wo sie im Messenger das Wort verwendet haben. Darauf ist ein Filter angesprungen und die Strafverfolgungsbehörden haben ihre Arbeit aufgenommen. Und das sind einfach, Beispiele, wo man jetzt als normaler, unbedarfter Bürger auf seinem privaten Handy gibt man Daten ein, die am Ende aber aufgrund politischer Veränderungen oder neuer politischer Strömungen, gesellschaftlicher Veränderungen, wie auch immer man es bezeichnen will, am Ende einfach zu einer Bedrohung für das eigene Leib und Leben werden. Und das ist ein Punkt, auf den ich immer sehr schaue. Also das sind auch Probleme, die mich interessieren. Genau diese Reibungspunkte zwischen Gesellschaft, Politik, Recht, Technologie, das finde ich sehr spannend. Wo ich, also jetzt auch ganz aktuelle Beispiele, geht es jetzt in den USA darum, ein Verzeichnis von Autisten zu erstellen. Und auch da weiß man aus unserer eigenen deutschen Geschichte, dass Verzeichnisse über behinderte Menschen grundsätzlich in einem faschistischen Umfeld keine gute Sache sind, ja. Und da müssen wir einfach sehr wachsam sein. Also welche Daten geben wir über uns heraus? Gleichzeitig ist es aber auch schwierig zu verstehen. Ich tippe das in mein Handy. Wieso sieht das denn jemand anders, ja? Also da haben wir auch sehr viel Aufklärungsarbeit noch zu tun. Und es tut mir auch total leid, weil das ist einfach komplex und überfordert. Also fragt mich dazu gerne, ich erzähle das auch gerne, aber ich finde gleichzeitig nicht, dass man das von jedem Verbraucher, Verbraucherin erwarten kann. Und das ist, ja, damit haben wir es zu tun. Das haben aber andere, sage ich jetzt mal, aktivistische Branchen auch, ja. Also wenn es um Veganismus geht oder um Klimaschutz, das sind ja genauso super komplexe Themen und Zusammenhänge, die man irgendwie den Menschen klar machen muss, ja. Sind wir jetzt ein bisschen vom Faden abgekommen? Das war jetzt ein Beispiel, ja.
Ja, ich glaube, dass es aber auch genau der Faden ist, weil ich meine, es geht ja um die Frage, für was ist denn Datenschutz gut? Und es ist ein Schutz und man weiß ja nie, wie es kommt. Also mir ist gerade eingefallen, bei den Autisten müsste man wahrscheinlich Elon Musk dann auch gleich auf die Liste setzen lassen. Aber es ist ja quasi diese Frage, wie wird sich die Gesellschaft verändern? Und natürlich die Frage, wo ich ja auch mich so sehr dafür einsetze, wo können wir es schaffen, als Frauen auch mehr so diesen Pragmatismus, dieses Thema, gesunder Menschenverstand wieder reinzubringen, dass wir wegkommen von nur Macht und Erfolg, sondern von dem Thema, ja, wie wollen wir Menschen miteinander umgehen? Und dieses Thema Abtreibungsrechte für Frauen, das ist ja in den USA hochpolitisch, Pro-Choice und Pro-Voice, das sind ja ganze polarisierte Lager, finde ich total schade, weil jedes Schicksal ist ja total anders, ja, und das alles über einen Kamm zu scheren, ist einfach, entspricht nicht der Individualität der Menschen und der Geschichten, die hinter so einer Schwangerschaft stecken, weil ich glaube, da macht sich keine Frau das Leben leicht, einfach nur, weil es möglich ist und nicht verboten ist. Aber genau, anderes Thema. Wir stehen ja für alles. Also wir stehen für den Datenschutz, für die Frauen, für die Sichtbarkeit, für gesellschaftliche Teilhabe, für politisches Mitwirken. Also das ist alles ja wichtig für uns. Und deswegen würde ich sagen, liebe Lisa, wir sind jetzt schon so ziemlich am Ende des Podcasts angekommen. Gibt es noch was, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch an die Hand geben möchtest, dann blende ich eine kurze Werbung ein und mache noch so ein Mini-Fazit aus diesem Podcast. Haben wir jetzt schon auch ein bisschen vorgezogen. Aber möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen, was ja für unsere Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte?
Ja, ich möchte, glaube ich, niemanden aufbürden, sich auch in das Thema Datenschutz und Verbraucherschutz und Verbraucherrechte so einzuarbeiten, wie ich das jetzt zum Beispiel bin. Aber es wäre doch schön, vielleicht bei Entscheidungen, zum Beispiel für Apps, sich einfach mal anzugucken, was sagen denn die Anbieter überhaupt, ja? Also man muss ja nicht gleich deswegen auf irgendwas verzichten oder so, aber einfach mal ein bisschen den Blick dafür schärfen. Ich habe neulich eine Webseite aufgerufen, wo man, irgendwie Mehrwertsteuer berechnen kann oder so. Das finde ich ganz praktisch, manchmal solche Rechner im Internet. Und dann kriege ich einen Cookie-Banner und habe mir das dann genauer angeschaut. Und da hatten über 100 Anbieter haben behauptet, sie hätten ein berechtigtes Interesse daran, meinen Webseitenbesuch dieser Seite zu messen. Und das kann mir niemand erzählen, dass es, also jetzt im Sinne der DSGVO oder der informierten Verbrauchereinwilligung, dass das auf irgendeine Art und Weise sinnvoll ist, außer dass meine Daten für Werbezwecke gesammelt werden, dass ein berechtigtes Interesse daran besteht, dass ich gerade Brutto-Netto-Rechner benutzt habe. Und da habe ich mir dann die Mühe gemacht, die alle auszuschalten. Das war wahrscheinlich mehr Arbeit, als hätte ich einfach die 19% mit dem Taschenrechner berechnet. Aber ich finde es interessant, mir sowas anzugucken, weil mir das was sagt über die Anbieter und darüber, wer ist denn ja eigentlich das Produkt, nicht der Brutto-Netto-Rechner. Ich bin das Produkt, ja. Um mich geht's hier. Das würde ich mir wünschen, da den Blick zu schärfen und auch vielleicht mal, also schickt mir gerne eure Beispiele oder kommt darüber ins Gespräch und empfehlt vor allem auch Anbieter, die respektvoll mit der Privatsphäre umgehen, weil die brauchen das auch. Und das würde ich gerne mitgeben, ja. Ansonsten finde ich, hast du super gut hier die ganzen Themen sind wir durchgegangen, die mir auch so am Herzen liegen. Aber das vereint uns ja auch ein bisschen. Das sind ja unsere gemeinsamen Interessen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Lisa. Dann blende ich jetzt eine kurze Werbung ein und mache noch ein Fazit aus unserem Podcast.
Jetzt kommt Werbung.
Ich würde mich riesig freuen, wenn du eines meiner Online-Frauen-Empowerment-Seminare besuchen würdest. Wir sprechen über Netzwerken für Frauen, über das Thema Sichtbarkeit von Frauen und über das Thema Frau im Business. Meine Seminare findest du auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de unter dem Stichwort Seminare. Viel Freude beim Reinstöbern und bis dann! Ja, schön, dass du hier bis zum Schluss zugehört hast und unseren Ausführungen zum Datenschutz gelauscht hast. Es ist ja ein Thema, was viele eher so mit einem Augenverdrehen wahrnehmen. Ich habe ja Datenschutz bei uns in der Firma auch gemacht und geschult an die Mitarbeitenden. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, den Datenschutz spannend zu machen, die Use Cases auch so darzustellen, dass es greifbar wird, dass die Menschen verstehen, wie wichtig das ist. Ich finde, du hast es toll hingekriegt, Lisa, mit dem Abtreibungsbeispiel. Und ich glaube, dass es total klar sein muss, dass Apps, die nichts kosten, dass du die mit deinen Daten bezahlst, weil warum sollen die denn sonst gemacht werden? Das heißt, es ist wichtig zu erkennen, was ist denn der Sinn einer App und was für Apps benutze ich? Und ich glaube, es gibt ja sehr, sehr persönliche Apps, die man benutzen kann, ja, die Gesundheitsdaten messen oder Zyklus messen und. Und es gibt Apps, die nicht ganz so personenbezogene Daten sammeln, aber eben vielleicht Standortdaten oder so. Und es macht Sinn, sich einfach diese Welt so ein bisschen mehr zu erobern, vielleicht auch deine Posts zu lesen. Da sieht man ja auch ziemlich viele Beispiele oder mit Fragen auf dich zuzukommen. Also es ist schön, in einer aufgeklärten Welt zu leben und es ist, vielleicht hat dieser Podcast ein bisschen dazu aus beigetragen, dass ihr ein bisschen Lust habt, da auch mal hinter die Kulissen zu gucken. Das würde uns riesig freuen. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt natürlich hier, gebt unserem Podcast hier 5 Sterne, eine coole Rezension, empfehlt ihn weiter, hört auch die anderen Folgen an. Und vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, auf meiner Webseite vorbeizugucken und den ein oder anderen Kurs euch anzuschauen. Ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Danke, liebe Nina.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.